Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir Vorurteile haben. Urteile also über Menschen, die wir gar nicht kennen. Über Vorurteile und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sprechen wir jetzt mit Diplompsychologin Carina Wolf. Hallo Frau Wolf.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Wolf, Sie forschen zu Vorurteilen, zu Urteilen, zu Diskriminierung und zu Stereotypen und zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Vorurteile haben? Warum brauchen wir Vorurteile?
Tja, ob wir sie brauchen, ist so eine Frage. Jedenfalls haben wir sie, wie Sie schon angekündigt haben, wohl alle in mehr oder weniger ausgeprägter Form. Die meisten Forscher glauben, dass wir Stereotype oder Vorurteile haben, um Dinge in unserer Umgebung besser einordnen zu können, vielleicht auch schneller reagieren zu können. Also jedes Mal ganz neu zu überlegen, was habe ich da eigentlich genau vor mir im Detail und wie muss ich damit umgehen, ist im Alltag vielleicht unpraktikabel. Deshalb haben wir unsere Schubladen und Schublädchen. Und für vieles ist das sicher sehr praktisch. Im Bereich von Menschen oder Haltung gegenüber Menschen kann das aber auch sehr schädlich sein fürs Miteinander.
Wie wirken sich denn solche Vorurteile aus?
Also Vorurteile sind ja erst dann richtig schlimm oder gravierend, wenn sie sich in diskriminierendem Verhalten auswirken. Das heißt, wenn sich Vorurteile nicht nur in unserem Kopf manifestieren durch ablehnende emotionale Einstellungen oder über sogenanntes geteiltes Wissen, also diese Stereotype, sondern wenn wir uns auch negativer gegenüber einem Menschen verhalten, weil er Mitglied einer bestimmten Gruppe ist. Ich kann Ihnen gern Beispiele nennen aus unseren eigenen Forschungen aus Marburg. Wir haben ganz viele Feldexperimente durchgeführt, in denen wir beispielsweise Bewerbungen, die exakt gleich waren, einfach mit einem unterschiedlichen Namen oder Bild versehen haben und können dabei zeigen, dass dann, wenn ein zum Beispiel türkisch klingender Name draufsteht, die Person weniger oft eingeladen wird zum Bewerbungsgespräch oder die Bewerbungsunterlagen negativer beurteilt werden, obwohl es exakt dieselben sind.
Da gab es doch auch schon so Bemühungen von Personalbeauftragten, die dann quasi gesagt haben, okay, also das Deckblatt muss weg, kein Foto, kein Name und eben dann nur eingeladen werden anhand der Inhalte der Bewerbung.
Genau, das gibt es und das wird in manchen Ländern sehr konsequent umgesetzt. Bei uns gibt es das, soweit ich weiß, sehr selten. Ich habe von einigen größeren Betrieben gelesen, die das versuchen und ich halte es für einen guten Ansatz. Natürlich lässt sich damit auch nicht verhindern, dass wir im Vorstellungsgespräch unsere Schubladen öffnen und doch sagen, ach, eine Frau, naja, wer auch immer vor uns steht. Aber zumindest ist dann schon mal nicht im ersten Schritt gleich die Diskriminierung für die Auswahl gemacht.
Jetzt ist es ja so, also ich habe quasi meine Schubladen im Kopf, ich kenne meine Schubladen. Es ist eigentlich nur dann problematisch, wenn mir das nicht bewusst ist.
Richtig. Also die Stereotype, die hat wirklich jeder von uns. Und es ist auch so eine Art geteiltes Wissen. Ich setze das Wissen natürlich in Anführungsstriche, weil die Stereotype nicht richtig sein müssen. Aber wir haben positive und negative kognitive Kategorien. Wir wissen oder glauben zu wissen, alle Italiener lieben Kaffee. Italiener sind besonders leidenschaftliche Menschen. Wir Deutschen, wir sind pünktlich und ordentlich und fleißig. Also all diese Schublädchen haben wir und können sie irgendwie zuschreiben. Es ist auch sowas wie Frauen parken schlechter ein oder Männer sind mathematisch begabt. Man lässt sich unendlich fortsetzen und ich brauche Ihnen nur eine Gruppe zu nennen und Sie können mir sofort sagen, was die alle für Eigenschaften haben. Wenn wir aber dann dieses Stereotyp nicht ablehnen oder sagen, ich muss mir erst die Person genau angucken oder es gibt auch Unterschiede innerhalb einer Gruppe, sondern diese Unterschiede negieren und sagen, diese Eigenschaften treffen für alle Gruppenmitglieder zu und ich bewerte das auch noch negativ. Das ist eben dann das, was das Vorurteil ausmacht.
Wie ist denn das dann zum Beispiel, also mir fällt jetzt Beispiel Witze ein. Also auf der einen Seite habe ich schon mehrfach gelesen, ist ein Witz über eine bestimmte Personengruppe ein Zeichen für Integration eigentlich in die Gesellschaft. Weil wenn es keine Witze gibt, dann sind sie einfach überhaupt gar nicht existent sozusagen. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch eine Diskriminierung.
Ja, also viele dieser Witze sind überhaupt nicht witzig und verstärken einfach nur alle Stereotype und Vorurteile, die vorhanden sind. Natürlich muss man ja auch zugeben, es sind manche wirklich komisch gemacht, gerade weil sie auf diesen Stereotypen aufbauen, damit spielen sie ja auch. Und ich würde vielleicht als Regel sagen, immer dann, wenn diese Witze auch von der betroffenen Gruppe selber vorgebracht werden oder von diesen auch irgendwie als charmant erachtet werden, dann ist es auch nicht gefährlich, wenn wir über sowas mal lachen können.
Sie haben ja auch zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geforscht.
Also die Idee hinter der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist alt, sehr alt. Schon aus den 40er, 50er Jahren gab es Sozialpsychologen, die gesagt haben, dass es ihnen so vorkommt, dass wenn Menschen ein Vorurteil gegenüber einer bestimmten Gruppe haben, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dazu neigen, andere Gruppen abzuwerten. Also als Beispiel Muslime, Juden, Menschen mit Behinderungen. Also das lässt sich beliebig noch fortsetzen. Also die Idee ist alt, aber man hat das eigentlich nicht systematisch untersucht. Und in unserem Projekt zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben wir dem Ganzen erstens einen Namen gegeben, denn das ist es. Es ist eine Menschenfeindlichkeit, die sich darauf bezieht, Gruppen, weil sie angeblich schwächer, unterlegener oder weniger wert sind, abzuwerten. Und wir haben eben erstmals in großen repräsentativen Datensätzen nachgewiesen, dass diese Grundidee tatsächlich stimmt. Werte ich eine Gruppe ab, so werte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch all diese anderen Gruppen ab. Es ergibt sich ein sogenanntes Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, das aus vielen verschiedenen Abwertungsneigungen besteht. Das ist das eine. Wir können auch zum Beispiel zeigen, eben ganz interessante Sachen, wenn wir ein Vorurteil versuchen, durch eine Präventionsmaßnahme abzubauen, beispielsweise die in Anführungsstrichen Ausländerfeindlichkeit, dass sich das auch positiv auswirkt auf die Abwertung anderer Gruppen, die damit gar nichts zu tun haben, zum Beispiel von Menschen mit Behinderung. Das ist deshalb der Fall, weil all diese Abwertungen von der gleichen Ideologie getriggert werden.
Nämlich so nach dem Schema auch wahrscheinlich.
Ja, nach so einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Mhm. Es steckt hinter allem, dass Gruppen ungleich viel wert sind und in einer Hierarchie anordnenbar sind. Und dreht man nun an einer Schraube und versucht, Menschen dazu zu bringen, diese Hierarchisierung nicht vorzunehmen, so verändert sich dieses ganze Syndrom. Und das ist eben bei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, so gefährlich sie erstmal erscheint, auch eine Chance.
Also steckt eigentlich dahinter, werte ich andere ab, werte ich mich selber natürlich auch auf.
Ja, das ist eine der typischen Theorien zu Vorurteilen, die nennt man soziale Identitätstheorie bei den Sozialpsychologen. Weil man eben sagt, ich habe einen Teil meiner Selbst, der sich auf mich und meine Persönlichkeit bezieht und einen Teil meiner Selbst, der sich auf meine Gruppenzugehörigkeiten bezieht. Und wenn ich nun eben den Teil meiner Selbst, der sich auf die Gruppenzugehörigkeit bezieht, noch besser aufwerten will, dann kann ich das tun, indem ich andere abwerte.
Frau Wolf, jetzt haben wir darüber gesprochen, was es für Vorurteilsarten gibt, wie die entstehen und so. Was kann ich denn jetzt tun, um eine Prävention dafür zu gestalten, beziehungsweise wenn sie schon da sind, die Vorurteile, was kann ich tun?
Also eine der wirksamsten Maßnahmen, wenn nicht die wirksamste überhaupt, das sind Kontakte zwischen Gruppen. Wir nennen das Intergruppenkontakte. Das heißt, dass irgendwie die Menschen verschiedener, zum Beispiel ethnischer Gruppen oder anderer religiöser Gruppen zum Beispiel, zusammenkommen und auf irgendeine Weise miteinander in Kontakt treten. Ich sage ganz bewusst auf irgendeine Weise, weil wir inzwischen wissen, dass all die komplizierten Bedingungen, die man früher für notwendig hielt in diesem Kontakt, gar nicht notwendig sind. Wenn Menschen miteinander zusammenkommen, führt das wohl insgesamt dazu, dass sie eine gemeinsame Menschlichkeit entdecken und sich positive Überzeugungen zu Vielfalt und Diversität ausbilden. Und deshalb scheinen sie so wirksam zu sein. Und das gilt in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Also weg von den Schubladen hin zu persönlichem Kontakt.
Ja, das könnte man sagen. Letztendlich werden Personen dadurch als Person erkannt und nicht mehr nur als Gruppe. Wir haben allerdings in der Forschung auch gesehen, dass das besonders hilfreich ist, wenn sie zwar als Person erkannt werden, im Hintergrund aber auch noch klar ist, aus welcher Gruppe sie kommen. Denn ansonsten kann das Problem sein, dass man sagt, ja, stimmt schon, Ali ist nett, aber Ali ist doch Ali. Das ist ja kein typischer Türke. Also wir müssen darauf aufpassen, dass derjenige doch noch ein typisches Mitglied seiner Gruppe bleibt in den Augen derjenigen, die am Kontakt teilnehmen.
Was kann ich denn jetzt aber zum Beispiel machen, wenn ich in einer Gruppe arbeite, in der es schon mehrere Untergrüppchen gibt, um die miteinander in Kontakt zu kriegen? Weil da ist ja häufig dann innerhalb einer Schulklasse schon ein echtes Problem.
Ja, das Stichwort heißt da positive Interdependenz. Das bedeutet, dass die Gruppen und die Mitglieder der verschiedenen Gruppen in irgendeiner Weise positiv miteinander zusammenhängen sollen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In der Klasse nennt man die Maßnahme, die man dafür benutzen kann, Jigsaw Classroom. Man könnte auch sagen Klassenpuzzle. Und in welcher Weise ist das ein Puzzle? Man kann Aufgaben, die man an Schüler stellt, sich vorher systematisch überlegen, wie man sie aufteilt. Da wird die Klasse zunächst in Gruppen unterteilt. Und zwar so in Gruppen unterteilt, dass sie gemischt sind in Bezug auf die gesellschaftlichen Gruppen. Also wir nehmen dann ein Kind mit Migrationshintergrund, eins ohne Migrationshintergrund, ein Mädchen, ein Jungen, wie auch immer. Also so, dass sie auf Bezug auf die wichtigen Merkmale der Gruppe heterogen zusammengesetzt sind. Und dann würden wir eine Aufgabe, zum Beispiel die Erstellung einer Biografie über eine berühmte Persönlichkeit, in 6 Unteraufgaben einteilen. Und jedes Kind einer Gruppe beschäftigt sich mit diesem Unterteil der Aufgabe und die anderen 5 Kinder beschäftigen sich damit nicht. So ist man darauf angewiesen, diesem Kind, egal wie man es vorher eingeschätzt hat, zuzuhören, das positiv wertzuschätzen, was es beiträgt zur Gruppe. Und von dieser Maßnahme gibt es auch noch zahlreiche Abwandlungen, zum Beispiel, dass man dann alle mit der gleichen Unteraufgabe nochmal zusammensetzt. Dann profitieren auch die Schwächeren wieder von starken Schülern und tragen das wieder in ihre Gruppe hinein. Und was man zeigen konnte, ist, dass sowohl die Einstellungen gegenüber anderen Gruppen und anderen Kindern positiver wird. Überhaupt stärken sich Freundschaften, das Miteinander auf dem Schulhof wird besser und viel gemischter. Und drittens ist es sogar positiv in Bezug auf die Leistungen. Alle Schüler insgesamt heben die Leistung, nicht nur die Schwachen, wie viele kritische Eltern denken, dass nur die Schwachen jetzt dadurch nach oben gezogen wird. So ist es nicht, sondern auch die Leistungsstarken profitieren von solchen Klassenraumpuzzeln.
Und das allein dadurch, dass man noch nicht mal das Thema zum Thema macht, sondern einfach eine Arbeitsaufgabe in einer bestimmten Gruppenaufteilung durchführt.
Ja, genau. Da ist jetzt gar nicht das Thema Vorurteile unbedingt, denn da gibt es auch viele Maßnahmen, die gut gemeint sind, aber nicht unbedingt gut gemacht. Zum Beispiel wird sehr häufig darüber gesprochen, wer aus welcher Gruppe kommt. Je nachdem, wie man das thematisiert, kann das gut sein. Es kann aber auch dazu führen, dass Kinder sich zunächst dieser Schubladen bewusst werden, die sie vorher gar nicht hatten, die gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
Also gerade kontraproduktive Fortbildungsmaßnahmen. Wenn Sie da draußen jetzt aber über produktive Fortbildungsmaßnahmen zum Thema interessiert sind, dann können Sie sich hier an der PH Freiburg informieren, denn Carina Wolf, Diplompsychologin und Mitarbeiterin an der PH Freiburg, bietet auch Lehrerfortbildungen zum Thema Vorurteile und Präventionsmaßnahmen dazu an. Werfen Sie einen Blick auf die Website der PH, ph-freiburg.de. Unter Weiterbildung finden Sie das aktuelle Angebot. Vielen Dank, Frau Wolf, für den Besuch im Studio.
Gerne, ich danke Ihnen.